Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch. Ich bin Mr. F und heute nehmen wir euch mit in ein Fachgebiet, über das jeder eine Meinung hat. Aber die wenigsten wissen, was wirklich dahinter steckt. Plastische Chirurgie. Die einen denken an Beauty-Trends, TikTok-Lippen und Hyaluron. Und die anderen wissen, dass dieses Fach Leben verändert, Funktionen zurückgibt und Würde wiederherstellen kann. Und genau deshalb haben wir heute einen Gast im Studio, der nicht nur fachlich beeindruckt, sondern auch menschlich. Eine junge Ärztin, die mitten in ihrer Weiterbildung steht, zwischen OP, Stationsalltag, Notaufnahme, Verbrennungsmedizin und Handchirurgie. Eine Frau, die zeigt, dass plastische Chirurgie viel mehr ist als Schönheit. Sie ist Rekonstruktion, Verantwortung, Präzision, Psychologie, Teamarbeit und Leidenschaft. Sie klärt auf Instagram und LinkedIn auf, sie teilt echte Einblicke aus der Klinik, sie liebt ihr Fach und sie lebt es. Direkt aus dem Klinikum Chemnitz zu uns, Dr. Julia Förster. Julia, es ist großartig, dass du heute da bist. Mit dir sprechen wir darüber, was plastische Chirurgie wirklich ist, warum dieses Fach so viel Tiefe hat, wie dein Alltag als Assistenzärztin aussieht, welche Geschichten dich geprägt haben, warum Rekonstruktion oft wichtiger ist als Ästhetik und weshalb dieses Fach mehr Seele braucht, als man denkt. Also, macht es euch gemütlich, atmet einmal tief durch. Heute öffnen wir eine Tür hinter die Kulissen eines faszinierenden Fachs mit einer Ärztin, die genau dort zu Hause ist, wo Medizin, Handwerk und Menschlichkeit zusammenkommen. Willkommen, Julia, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision Medizin im Gespräch. Und ich sage ganz recht herzlich, hallo Julia, schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Du hast ja einen weiten Weg von Chemnitz hierher gemacht, was mich total gefreut hat, dass du gesagt hast, ja, wenn ich in München bin, dann machen wir das. Super.
Ja, auf jeden Fall. Ich komme aus München. München ist meine Heimat. Hier bin ich geboren und hier fühle ich mich mit am wohlsten. Deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir heute den Podcast hier aufnehmen können.
Julia, jetzt können wir ja auch verraten, du hast ja gerade gesagt, du kommst ursprünglich aus München. Wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir heute hier so zusammensitzen. Ich fange mal ganz kurz an. Ich hatte einen Post gesehen von Julia auf der Wiesn tatsächlich. Und Julia hat sich tatsächlich was angetan, was ich völlig faszinierend fand. Sie hat auf der Wiesn Leute gefragt, was sie unter plastischer Chirurgie verstehen. Und du hast ja nur einen Teil wahrscheinlich gezeigt von dem, was du da eigentlich wahrscheinlich alles aufgenommen hast.
Ja.
Julia, wie war denn das so auf der Wiesn nachzufragen, was die Leute denn so unter plastischer Chirurgie verstehen?
Also ich muss sagen, generell bin ich ein totaler Wiesn-Fan. Ich gehe sehr gerne dahin, deshalb war das für mich überhaupt kein Problem. Es ist natürlich eine kleine Überwindung, Leute aktiv anzusprechen. Viele hatten darauf auch keine Lust oder haben gesagt, nein, ich möchte nicht, dass das gezeigt wird. Man kommt dann natürlich trotzdem mit ihnen ins Gespräch, die sagen, was sie unter plastischer Chirurgie verstehen. Aber es war natürlich schon interessant zu sehen, dass die meisten der Leute wirklich unter plastischer Chirurgie einfach die Ästhetik verstehen oder damit verbinden und gar nicht unbedingt verstehen oder wissen, was noch alles dahinter steckt oder was man im Krankenhaus behandelt. Und dementsprechend fand ich schon wichtig auch zu zeigen, oder deshalb mache ich auch den Instagram-Account, einfach um mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Prozedere der plastischen Chirurgie an sich aufmerksam zu machen. Und ja, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall.
Das glaube ich sofort. Und vor allem, du hast es wahrscheinlich im nüchternen Zustand gemacht.
Tatsächlich ja, an dem Tag ja.
Da ist es noch mehr Überwindung, dass man das überhaupt so bekommt.
Ja, man kann auch auf die Wiesn gehen, ohne was zu trinken.
Das stimmt. Ich schaffe das schon seit 5 Jahren.
Sehr gut.
Julia, jetzt kommen wir mal so ein bisschen rein in das Thema. Aber natürlich am Anfang die spannendste Frage, wie bist du denn eigentlich in den Bereich plastische Chirurgie gekommen? Und wann war für dich der Punkt, das ist das Fach, in dem ich mich vertiefen möchte, wo ich auch arbeiten möchte, das ist so mein Herzprojekt.
Ich glaube, ich habe, bevor ich das Medizinstudium angefangen habe, war es so, dass ich noch Praktika gemacht habe, um mir wirklich sicher zu sein, dass ich ins Ausland gehen kann und das Geld in die Hand nehmen kann und muss, um dort zu studieren, einfach weil ich für Deutschland nicht den NC hatte, den man braucht. Und wollte mir da eben ganz sicher sein. Da war ich einen Monat im Kinderwunschzentrum und die Gynäkologie war da erstmal mein Steckenpferd, dachte, oh ja, das mache ich, das finde ich super. Und im Studium hatte ich aber viele interessante Fächer, primär chirurgisch, muss man sagen. Also Urologie, Gyn, Thoraxchirurgie fand ich auch super spannend. Und als wir dann aber im vierten Jahr da eben auch die plastische Chirurgie und Handchirurgie absolvieren durften, da habe ich dann gemerkt, oh, das finde ich richtig toll. Dieses ganze präzise Arbeiten, die kleinen Feinheiten, das ästhetische Arbeiten, um die Narben dann am Ende oder die Wunden so zu versorgen, dass sie auch ein ästhetisch schönes Ergebnis haben. Und war ganz lange zwischen Gyn und plastischer Chirurgie auch noch weiterhin im PJ. Und dann habe ich aber letztlich in meinem PJ und auch in der Formulatur im Rechts der ISA im Nachhinein gemerkt, diese Vielfalt der plastischen Chirurgie, die sagt mir einfach zu und das ist das, was ich machen möchte.
Wow, ein toller Weg. War mir das fast klar mit der Gynäkologie? Ich weiß nicht, warum. Das ist wirklich faszinierend. Ich bin ja schon froh, wir haben ja jetzt mittlerweile alles Mögliche schon gehört. Wir hatten ja tatsächlich Leute, die Bankkaufleute waren schon, die in die IT gehen wollten, bevor sie eigentlich in die Medizin sind. Und das mit einem NC ist leider das Traurige in Deutschland, dass man dann eigentlich woanders hin muss, um dann weiterzumachen.
Ja, aber daran erkennt man auch, dass die Leute, die es wirklich wollen, die suchen sich dann den Weg. Ne? Ja. Also das ist dann schön zu sehen zumindest.
Definitiv. Julia, wie würdest du denn mit einem Satz beschreiben, was die plastische Chirurgie ist und für die Leute vor allem, die noch nie was davon gehört haben?
Boah, ich glaube, am meisten wahrscheinlich Präzision, Vielfalt und trotzdem Ästhetik. Also ich finde, es ist schwierig zu sagen, weil die plastische Chirurgie einfach aus vier Säulen besteht. Wir haben die Handchirurgie, die Verbrennungschirurgie, die ästhetische Medizin, aber auch die rekonstruktive Therapie oder Medizin. Und da kommt so viel zusammen, dass man auch während der Facharztweiterbildung erstmal in die verschiedenen Bereiche natürlich reingucken muss. Man muss sagen, die ästhetische Medizin, die gehört gar nicht unbedingt so ausführlich wie die anderen Bestandteile zu der Ausbildung dazu. Ist natürlich dann das, worauf sich viele im Nachhinein in der Praxis fokussieren, weil das Rekonstruktive, die großen Operationen ja gar nicht im Praxisalltag möglich sind. Aber dadurch ist das wahrscheinlich auch so bekannt, ja, oder auch dann durch Social Media und so weiter. Deshalb finde ich schwierig zu sagen, was jetzt genau in einem Satz die plastische Chirurgie ausmacht. Aber ja, ich denke, Präzision auf jeden Fall.
Das Interessante ist ja, wir haben ja recherchiert und tatsächlich sind ja 60% in Deutschland, also aus der plastischen Chirurgie, 60% in Deutschland sind rekonstruktive Eingriffe. Es ist gar nicht so viel Bauch, Beine, Po, sag ich mal.
Lapidar gesagt.
Ja, genau. Ja. So verständlich für den anderen Bereich der plastischen Chirurgie. Genau. Wenn du deinen Klinikalltag anschaust, wie verteilt sich die Arbeit wirklich zwischen Rekonstruktion, Handchirurgie, Verbrennung und Ästhetik?
Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Handchirurgie Teil der Unfallchirurgie ist. Und deshalb habe ich auch initial in der Unfallchirurgie angefangen, auch weil es keinen Platz, also keine Stelle vorerst gab in der plastischen Chirurgie. Aber ich dachte, okay, dann kann ich meine handchirurgische Zeit da vielleicht auch schon irgendwie mir mit aneignen und mir das Ganze mit ansehen. Dementsprechend die Handchirurgie bei uns nicht dabei. Verbrennungschirurgie tatsächlich auch nicht. Also die ist als nächste Stadt in Leipzig. Wir haben kleine, oder was heißt kleinere Verbrennungen, aber es gibt ja verschiedene Grade der Verbrennung und die ersten bzw. zweiten Grades sind, die behandeln wir noch, aber die anderen Verbrennungen werden eigentlich meist direkt in die Verbrennungskliniken oder Zentren gebracht. Und zur rekonstruktiven Chirurgie, das machen wir viel. Also unsere Abteilung ist auch mit der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie zusammen. Dementsprechend haben wir auch viele Mundtumore, Rekonstruktionen, Unterkiefer-Rekonstruktionen. Was natürlich auch super spannend ist, weil das in dem Fall nicht oft in Deutschland so vertreten ist, dass die beiden Fachabteilungen zusammen sind und irgendwie auch in eins überfließen. Und ja, und wie gesagt, zur ästhetischen Medizin, das sind eigentlich, wenn die Fälle, die auch von den Krankenkassen bezahlt werden, die wir dann in der Klinik sehen oder die dann auch operiert werden bei uns, aber so dieses typische so Facelifts oder sowas, was man ja sich sonst, Nasenrekonstruktion, haben wir zum Teil auch, aber jetzt nicht in dem Ausmaße, wie es im Praxisalltag sein würde.
Da hast du jetzt wieder einen sehr schönen Punkt angesprochen, der für mich wieder so faszinierend ist. Leider in diesem Fall auch wieder mal ins Negative rein. Interdisziplinärer Austausch. Ich freue mich total, dass ihr sehr stark mit der Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie arbeitet.
Das ist eine Abteilung bei uns.
Ja, genau. Und ihr habt aber noch andere Abteilungen, die ja auch mehr oder weniger in Verbindung entstehen könnten, was das angeht. Und so ist es aber in vielen, vielen Kliniken leider so, dass da einfach der Austausch gar nicht so da ist. Manchmal dann auch gar nicht das Wissen da ist, was macht eigentlich die andere Abteilung. Also klar, man sieht es dann vielleicht auf der Homepage schon selbst, weil meistens Kliniken, also auch Chemnitz ist nicht die kleinste Klinik, muss man dazu sagen.
Maximalversorger.
Ja, genau. Also jeder, der mal in Chemnitz ist, sollte da mal zumindest äußerlich vorbeischauen. Das ist schon eine faszinierende Klinik. Ich war da selbst auch schon vor Ort. Auch ein schöner Altbau, muss man dazu sagen.
Das ist jetzt auch viel neu gemacht worden.
Ja. Also wirklich toll.
Obwohl man sagen muss, dass unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit, klar kann man immer Dinge ausbauen, aber auch mit den Kollegen der Unfallchirurgie und auch mit der HNO sehr gut klappt, muss man sagen. Also die Konsile oder die Operation zusammen und selbst mit der Neurochirurgie arbeiten wir auch sehr eng zusammen, vor allem eben im Gesichtsbereich. Aber das klappt immer besser, würde ich sagen. Und aber es ist super wichtig. Ich weiß, dass es in anderen Kliniken auch so interdisziplinäre Boards gibt, wo sich die Fachabteilungen einmal im Monat oder manchmal sogar einmal pro Woche treffen. Das haben die auf dem DGPREC vorgestellt. Und also das ist so eine Mitgliederversammlung oder eine Versammlung, wo die ganzen Kollegen der plastischen Chirurgie zusammenkommen, wo die Dinge besprochen werden, die im Jahr passiert sind, Fälle vorgestellt werden. Und das ist eben super wichtig in der plastischen Chirurgie auch.
Ja, mich freut es total, dass ihr das wohl wirklich so lebt und dass ihr das auch so macht und dass das wirklich gut funktioniert. Ich hoffe, dass das immer mehr wird, weil ich finde einfach, dass dieser interdisziplinäre Austausch, der ist so unterschätzt und könnte so viel Mehrwert noch haben.
Auf jeden Fall,
Kliniken.
Ja.
Also gerade in dem Bereich, in dem du auch bist, wo ja viel auch mit den anderen Abteilungen zusammen läuft. Aber jetzt verrat uns mal eins. Was sind denn die typischen rekonstruktiven Eingriffe, die kaum jemand auf dem Schirm hat, die aber so ein wahnsinnig großes Können auch erfordern?
Also wenn ich jetzt an die Rekonstruktion denke, die ganzen freien Lappenplastiken. Also das bedeutet, man hat einen Defekt. Ich kann es jetzt mal mit dem typischen Beispiel oder mit der Operation, die wir tatsächlich am häufigsten machten. Das ist ein Tumor im Mundbereich, entweder mit dem Knochen oder ohne Knochen. Und dann wird dieser Tumor ausgeschnitten, der natürlich dann auch einen Defekt irgendwie macht, ne? Weil wir haben ja was rausgeschnitten und der muss dann wieder gedeckt werden. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, den zu verschließen. Wenn der klein ist, kann man Gewebe aus der Umgebung nehmen oder Rinderperikard, was man auftragen kann. Wenn der dann aber doch eine zunehmende Größe annimmt, dann muss man sehen, wie kriegen wir das wieder zu. Und da haben wir die Möglichkeit von freien Lappenplastiken. Das bedeutet, dass wir Haut, Angewebe, also Unterhautgewebe, Fettgewebe und zum Teil auch, also beziehungsweise nutzen und das dann transplantieren. Das Ganze, wenn man jetzt sich vorstellt, das sind 5x5 cm, kann man das nicht einfach nur ausschneiden und irgendwo anders hinpflanzen und das wächst wieder an, sondern das braucht auch Gefäße, die dann diese Bestandteile auch durchbluten und ernähren. Und dementsprechend macht man das dann eben so, dass man einen Teil des Gefäßes in der Entnahmestelle mitnimmt und dann im Hals- oder Gesichtsbereich auch anschließt an die Gefäße, die da langlaufen. Was dann natürlich dazu führt, dass wir regelmäßige Lappenkontrollen machen müssen. Das bedeutet, alle 2 Stunden aufstehen und gucken, dass das gut durchblutet ist und dass da alles in Ordnung ist. Aber so kann man natürlich auch eine gewisse Ästhetik wiederherstellen und sogar Unterkieferknochen rekonstruieren mit einem Unterschenkelknochen. Also da gehört dann schon ein gewisses Know-how dazu, würde ich sagen.
Definitiv. Wie viel Präzision, Anatomiekenntnisse oder Mikrochirurgie steckt denn tatsächlich dann in solchen Eingriffen drin?
Ja, wahnsinnig viel. Ich bin ja Assistenzärztin, dementsprechend bin ich in meiner Ausbildung. Ja, das ist die Facharztausbildung, die wir machen. Und da gehört das anatomische Wissen auf jeden Fall dazu und das ist essentiell für jede chirurgische Fachabteilung. Aber wenn man aus dem Studium kommt, dann denkt man erst, oh okay, ja, das wird ja alles interessant. Und dann steht man das erste Mal am OP-Tisch und dann steht man da. Und dann denkt man, so wie das im Buch war oder so wie ich das jetzt mir nochmal angeguckt habe vor der Operation, so ist es irgendwie gar nicht. Und da gehört natürlich dann auch dazu, dass die Oberärzte oder die Fachärzte, mit denen man zusammen operiert, einen auch anleiten. Das heißt nicht, dass man unvorbereitet in eine Operation gehen kann und die erzählen einem alles. Aber ich finde es super wichtig und ich habe wirklich Glück auch mit meiner Oberärztin, weil wenn wir zusammen am OP-Tisch stehen, dann sprechen wir die Sachen durch oder ich sage, ja, das ist das der und der Muskel oder das und das Gefäß. Und dann kann man darüber sprechen, dann kann man... Ja, kriegt man die Bestätigung oder man spricht einfach über den generellen Ablauf der Operation. Und das finde ich halt, die Ausbildung ist super, super wichtig und ganz, ganz essentiell. Und ich bin mir nicht sicher, ob es in jeder Abteilung so ist. Aber das finde ich auch wichtig als Aufgabe von den Oberärzten und Fachärzten, dass man uns da auch anleitet oder ranführt.
Ja, ist echt toll und auch schön zu hören so. Jetzt kommt aber noch so eine Frage, Julia, die mich jetzt schon interessiert. Jetzt kennen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nur die Folgen vom Bergdoktor, was wir immer wieder auch ansprechen, sondern auch die amerikanischen Sendungen. Arbeitet ihr da in dem Bereich auch schon, bevor ihr so spezielle OPs macht, mit KI-Tools oder mit Tools, die euch aufgrund der MRT, CT-Bilder, sonstigen bildgebenden Maßnahmen, die es gibt, schon mal so eine Richtung vorgeben, wie was euch da erwartet? Oder?
Tatsächlich ja, kommt natürlich total drauf an, welchen Bereich. Ne? Brustrekonstruktion, gibt es bestimmte Programme, da kann man sich das angucken, wie sehen die Implantate aus, welche Größe könnte man einsetzen. Das kann man mit den Patienten durchsprechen, das haben wir. Wir haben aber auch die Möglichkeit, oder das ist eigentlich auch essentiell vor einer OP-Planung bei einer Unterkieferrekonstruktion, dass man anhand von bestimmten CTs dann planen kann, wie die Platte oder wie die Platte aussehen muss, die man dann mit dem transplantierten Knochen, wie man dann den Unterkiefer rekonstruiert, weil das muss ja maßgeschneidert sein an den Menschen oder an die Person, die das dann letztlich erhält, damit das alles passt und damit das gut zusammenwachsen kann und zu keinen Aufreibungen im Gewebe auch kommt. Und KI, würde ich sagen, haben wir jetzt so tatsächlich, oder ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass wir das genutzt haben. Denke, da müssten wir in unserer Abteilung vielleicht noch ein klein bisschen fortschrittlicher arbeiten. Ist nichts, was ausgeschlossen werden würde, aber haben wir jetzt so noch nicht gemacht.
Super, vielen lieben Dank, dass du da so offen drüber sprichst. Und ich finde es total interessant, weil ich stelle mir das immer echt kompliziert vor, gerade bei so plastischer Chirurgie bei den Eingriffen. Du sagst ja selbst, dann muss das durchblutet sein. Du siehst es davor in einem Lehrbuch. Die Anatomie ist aber irgendwie immer anders wie das, was eigentlich davor so drin steht oder was man so sieht und wie man sich es jetzt am Anfang vorstellt, dass man da auch so ein bisschen die Vorplanung hat. Ah, okay, das erwartet mich jetzt.
Ja.
Das ist ja vor jeder OP wichtig. Jetzt bei euch nochmal, weil es ja da tatsächlich um die plastische Chirurgie geht, noch wichtiger. Aber jetzt kommen wir gleich mal zu der Frage der Fragen.
Okay.
Warum ist die Abgrenzung zwischen der ästhetischen Medizin und plastischen rekonstruktiven Chirurgie so wichtig?
Wichtig ist es, weil der Name an sich nicht geschützt ist. Jeder kann sich ästhetischer Chirurg, sage ich mal, nennen. Und ein Facharzt für plastische Chirurgie hat nur derjenige erworben, der 6 Jahre lang durch die Facharztausbildung gegangen ist. Wir hatten ja letztens auch dieses Video, Schönheitschirurg durch die Hintertür. Ne? Also solche Sachen sind natürlich nicht gerade förderlich für unser ganzes Fachgebiet. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, uns ganz klar abzugrenzen davon. Theoretisch kann ein Arzt oder ein approbierter Arzt am nächsten Tag nach seinem Erhalt der Approbation entscheiden, ich möchte in die Ästhetik gehen, ich nenne mich dann halt Ästhetiker oder beziehungsweise ich bin dann Arzt für Ästhetik und kann das natürlich auch machen. Und das ist gar nicht wertend gemeint. Die Arbeit von denen ist sicherlich auch gut, wenn die 5 Jahre lang oder mehrere Jahre lang genau das jeden Tag machen. Jeder wird irgendwann gut da drin in dem, was er macht, wenn er es regelmäßig macht. Aber er hat keinen Facharzt für plastische Chirurgie und hat nicht die Dinge gelernt, die wir in unserer Ausbildung gelernt haben.
Ja. Welche falschen Vorstellungen begegnen dir denn am häufigsten da in den Bereichen?
Was meinst du genau?
Also den Unterschied zwischen Ästhetik und plastischer Chirurgie.
Naja, wenn ich jetzt so an die Ästhetik denke, ist das alles nicht chirurgisch. Also das heißt Biostimulatoren, Botox, Filler, jetzt auch immer mehr die Lasertherapie, die dazukommt, was ja auch alles super wichtig ist und in Kombination mit den, auch mit den Operationen, Biostimulatoren in Kombination zur verbesserten Wundheilung auch gut sein kann. Aber da ist es eben schon wichtig abzugrenzen, auch als Patient oder als Patient zu verstehen, wo gehe ich jetzt überhaupt hin, was kann der vorweisen, welche Erfahrungen hat der? Und ich denke, dass es manchmal als jemanden, der sich damit vielleicht wenig auskennt, auch sehr schwierig abzugrenzen.
Wir kommen jetzt mal in den Bereich rein für Verantwortung und Ethik. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn Patientinnen oder Patienten mit völlig unrealistischen Erwartungshaltungen kommen?
Ich würde sagen, dadurch, dass ich ja nicht im ästhetischen, also beziehungsweise im ambulanten Bereich so tätig bin, werden die Patienten schon ganz gut aussortiert, wenn die zu mir zur prästationären Vorstellung kommen. Also das heißt, einen Tag oder eine Woche vor der Operation sehen wir die Patienten, klären die auf, sprechen mit denen über die Operation. Dementsprechend kommt das gar nicht so häufig vor für mich. Aber ich habe tatsächlich ein gutes Beispiel. Das war eine ältere Patientin, die die Kostenzusage bekommen hat. Warum auch immer, ihre Brüste und auch ihren Bauch straffen zu lassen. Und bei uns ist es eigentlich immer ganz klar so, dass wir sagen, wir machen zuerst die Bauchdeckenstraffung, also die Abdominoplastik, und rekonstruieren danach die Brüste, weil wenn man den Bauch strafft, kann man sich vorstellen, zieht man das ganze Gewebe erstmal nach unten, wodurch dann die Brustform sich auch nochmal verändern kann, weil das Ganze dann doch auch nochmal ein kleines Stückchen nach unten rutschen kann. Und ihr war es aber ganz wichtig, dass zuerst die Brüste rekonstruiert werden, weil das eigentlich das war, was sie am meisten gestört hat. Und sie gesagt hat, damit hat sie ja auch einfach Probleme, die möchte das nicht. Und da war es dann auch so, dass man natürlich so ein bisschen abwägen muss zwischen dem, was sie psychisch belastet oder dem, was sie dann, was ihr eigentliches Problem ist, und zu dem, was wir natürlich aus ärztlicher Sicht oder aus der Qualität, die wir natürlich auch hinbekommen wollen, sag ich mal, oder die wir bieten wollen, differenzieren müssen. Und wir haben sie darüber aufgeklärt und ich habe auch wir stellen meistens dann, wenn wir die Patienten vorstellen, das Ganze nochmal den Oberärzten vor, da haben wir es auch nochmal durchgesprochen. Aber sie wollte das so. Also sie hat gesagt, ich möchte, dass wir das in dieser Reihenfolge machen, und sie war auch zufrieden. Aber das sind dann eben diese Gespräche, die wir führen müssen, die sehr wichtig sind, um die Patienten richtig aufzuklären. Und am Ende des Tages können sie immer entscheiden, ja, ob sie das dann so haben wollen oder nicht. Aber sie müssen zumindest ihre Alternativen kennen, und die Aufklärung in dem Sinne ist unsere Aufgabe.
Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich hatte mal so einen ähnlichen Fall in der Praxis. Eine Patientin, die, ich glaube, über 3 Jahre alle 2 Wochen zur Facettenempfiltration gekommen ist. Mhm. Und die hatte wirklich solche Schmerzen, also solche Rückenschmerzen aufgrund ihrer Oberweite, dass da auch der Antrag gestellt worden ist auf Kostenübernahme für eine Bruststraffung und sogar bei ihr für die Verkleinerung. Und die hat auch damals das Gleiche gehabt, auch mit der Bauchdeckenstraffung. Und die hat sich auch so entschieden, deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als du den Fall erzählt hast, weil das total nett war, und die war danach so glücklich. Sie kam trotzdem alle 2 Wochen vorbei, aber nur noch, um Hallo zu sagen.
Ja, das war umso besser.
Du hast gesagt, dass dir die psychologische Vorbereitung vor einem rekonstruktiven Eingriff fast wichtiger ist als der ästhetischen. Warum?
Ich finde, oder mir ist es total wichtig, die Patienten so vorzubereiten auf diesen Eingriff, weil das ist schon eine große Operation und da gehört viel dazu, da gehört auch viel Compliance dazu und mir ist einfach die Aufklärung sehr wichtig. Ich finde, das sollte generell eine Aufgabe sein von uns Ärzten, aber auch durch eigene Erfahrungen finde ich es einfach umso schöner, wenn sich jemand dann doch die Zeit nimmt und dem Patienten alle Möglichkeiten bietet. Wir haben ganz häufig auch dadurch eben mit der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie eben diese Tumorpatienten und da sieht man, wie auch die Angehörigen mit den Patienten zusammen vor einem sitzen und auch evaluieren, sollen wir wirklich die Operation durchführen lassen? Manchmal sind die Patienten ja doch schon etwas älter, gibt es Alternativen und die müssen sich dann auch Gedanken machen, mache ich jetzt mit 70, 80 noch so eine große Operation durch? Welche Lebensqualität habe ich dadurch? Oder was wird mir geboten? Und in einigen Fällen ist es natürlich besser, wenn die keine operative Therapie mehr machen, weil die Risiken zu hoch sind oder der Tumor vielleicht zu groß ist. Und das sind alles Dinge, finde ich, die psychologisch auch ganz wertvoll sind. Wir melden auch zum Beispiel bei den ganzen Tumorpatienten immer einen Psychoonkologen mit an oder fragen die Patienten, ob wir bieten das an, ob sie es dann letztlich nutzen wollen oder nicht, können die frei entscheiden und da möchte man auch nie jemanden unter Druck setzen. Wenn die eine gute große Familie haben, sagen die manchmal, das brauchen wir nicht, ich habe genügend Absicherung, aber es ist schön, dass es dieses Angebot gibt. Meiner Meinung nach tatsächlich auch noch zu wenig, dass das zu wenig von den Krankenhäusern auch unterstützt wird oder als notwendig erachtet wird, weil nicht jeder, der einen Tumor hat, braucht das, sondern auch Langliegerpatienten zum Beispiel, ne, die einfach mehrere Monate aufgrund eines Unfalls dann die ganze Plattenosteosynthese in der Unfallchirurgie, dann kommen die Patienten zu uns, sind schon 3-4 Monate im Krankenhaus irgendwie und dieses ganze Krankenhaus-Setting, das fällt einem ja dann auch irgendwann auf den Kopf und das ist natürlich dann hilfreich, wenn die Pflege sich gut kümmert, wir uns als Ärzte mehr Zeit nehmen, aber das funktioniert einfach auch manchmal nicht so.
Das Problem ist natürlich auch, dass wir genau in den Fachbereichen ja schon zu wenig Leute haben, wo wir es eigentlich bräuchten und es ist tatsächlich auch so, was du gerade gesagt hast mit Patienten, die länger auf Station liegen, die einfach dann auch diesen Service irgendwie angeboten haben wollen oder die das vielleicht bräuchten, aber du es nicht bieten kannst.
Ja.
Nachvollziehbar, ja. Julia, jetzt gibt es ja auch Eingriffe, gerade in eurem Bereich, wo man sagt, nee, die Operation mache ich nicht. Also bei dir jetzt wahrscheinlich noch eher weniger,
ja.
Aber hast du mit Sicherheit schon mal mitgekriegt, gibt es da ein Beispiel, was du nennen kannst, wo du sagst, das sind so Eingriffe, die machen wir nicht?
Wir haben immer wieder die Kostenzusagen für die Bauchdeckenstraffungen und die Oberärzte die sehen die dann meistens in der Ambulanz und die brauchen ja bestimmte Voraussetzungen. Ja? Also der BMI muss auf einem gewissen Level sein, dann müssen die mindestens ein Jahr ihr Gewicht gehalten haben, die müssen sportlich oder also Aktivitäten nachweisen, Ernährungsberatung und so weiter, damit sie überhaupt diese Kostenzusage bekommen. Und wenn die sich dann vorstellen bei uns, kann ja manchmal doch auch eine zeitliche Differenz sein, einfach aufgrund von fehlenden Terminen oder auf fehlender OP-Kapazität. Und in dem Sinne ist es ja auch keine notfallindizierte Operation. Und wenn die sich dann wieder vorstellen, dann kann es schon auch mal vorkommen, dass das Gewicht leider nicht mehr gehalten wurde, dass es eine deutliche Gewichtszunahme war und man dann sagen muss, ja gut, jetzt im aktuellen Zeitpunkt ist eine Operation nicht sinnvoll, sondern müssen wir vielleicht doch nochmal daran arbeiten, dass wieder ein bisschen Gewicht runterkommt und die Operation dann nochmal neu geplant werden muss. Also das sind dann schon Situationen, die wir im Team auch besprechen, bei denen wir dann sagen, das Risiko von Wundheilungsstörungen oder von Serumbildungen, das ist einfach zu hoch und das würde man dann ungern in Kauf nehmen. Das kann man ja auch ganz klar mit den Patienten kommunizieren und mit denen sprechen. Die wenigsten sind einem dann auch böse, weil die wissen ja selber, dass es ein Problem gibt oder woran es liegt. Also das wäre dann wahrscheinlich eine Situation jetzt so im Klinikalltag, in der man dann sagen würde, jetzt verschieben wir die Operation lieber nochmal.
Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du das so ansprichst und ich finde es total vernünftig, dann auch zu sagen, ja, wir müssen das dem Patienten dann einfach auch so sagen. Und noch viel glücklicher bin ich darüber, dass du sagst, dass viele Patienten das aber auch dann verstehen,
ja.
Und sagen, ja, ich weiß es, dann müssen wir halt da nochmal ran.
Ja.
Jetzt ist es ja auch so, dass du
ja sehr viel Kontakt auch mit dem Patienten auf Station hast, wahrscheinlich auch in der Ambulanz, die schon so ein bisschen auch das Herz ausschütten und sagen, das und das ist das Problem in dem Bereich, gerade im plastischen, chirurgischen Bereich, ist es ja noch mal ein bisschen anders als bei einer Wirbelsäulen-OP, sage ich jetzt mal. Da ist jemand jetzt egal, ob die Narbe...
Das will ich gar nicht so sagen.
Echt?
Nein, ich glaube nicht. Also ich finde auch manchmal, bin ich weiter davor auch in der Unfallchirurgie, es war ein großer Unterschied. Und ich denke mir immer, jede Narbe, die sichtbar ist, das ist schon was den Menschen auch beeinflussen könnte oder für den es auch ein bisschen wichtiger ist. Klar, manchmal ist die Funktion an erster Stelle und danach kann man irgendwann nochmal die Narbe wieder schön machen oder so. Aber warum gibt man sich nicht direkt beim ersten Mal Mühe, damit es schön wird? Und
also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es einige Operateure gibt in dem Bereich Wirbelsäulenchirurgie, die sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der schönste Näher, was den Verschluss angeht. Die Patienten, das meinte ich eigentlich auch eher noch damit, dass die Patienten meistens glücklich sind, wenn sie wieder schmerzfrei sind.
Ja gut, na klar. Wie gesagt, die Funktion ist an erster Stelle. Genau. Aber wenn die mal ein schönes Kleid tragen wollen mit Rücken frei.
Definitiv, ich also bin da voll bei dir. da beneide ich immer meinen besten Freund, der die meisten Wirbelsäulen-Eingriffe endoskopisch macht. Das ist ein kleiner Schnitt, 7 Millimeter, der hat damit nicht so das Problem.
Ja.
Julia, lass uns nochmal darauf zurückkommen. Du siehst die Patienten, du sprichst mit denen und da ist ja auch ein Erwartungsdruck dabei. Wie gehst du damit um in der Kombination der Erwartungsdruck vom Patienten, aber trotzdem die medizinische Verantwortung voll zu haben?
Ich weiß nicht, ich bin letztens nach Hause gekommen zu meinem Freund und meinte eigentlich, das ist so absurd. Wir gehen von Zimmer zu Zimmer und für uns ist es ein ganz normaler Tag. Aber für die Patienten, wenn wir reinkommen oder wenn wir Visite machen, ist es so der Moment für die, auf den die warten oder auf den die mit uns kommunizieren können. Oh, ne, kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Aber ich finde, das ist was ganz Besonderes eigentlich und unsere Aufgabe in der Hinsicht auch. Ich möchte ja trotzdem für jeden Patienten eigentlich zu 100% da sein, wie ich es mir selber auch vorstellen würde. Ja, dass man sich Zeit nimmt, beziehungsweise dass man angehört wird oder dass einem zugehört wird. Und auch wenn ich auch nicht immer viel Zeit habe, ja, oder meine bestimmten Zeiten einhalten muss und viele Aufgaben habe über den Tag hinweg. Aber wenn ich merke auch, dass in der Früh zum Beispiel wir eigentlich nur durchhuschen von Patient zu Patient, weil wir schnell sein müssen in der Visite, damit wir unsere Sachen schaffen und ich aktuell oder ich dann Stationsmonat habe, dann sage ich auch ganz häufig, ich komme später nochmal vorbei und wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich es vergesse, dann kommen Sie bitte einfach zu mir ins Arztzimmer. Und ich versuche das zumindest irgendwie so ein kleines bisschen die Erwartung, die der Patient hat, aber auch eigentlich primär meine eigenen Erwartungen an mich und an das Arztsein an sich irgendwie zu erfüllen. Und das ist mir persönlich einfach wichtig. Und ich glaube, dass man da auch ganz, ganz viel Patientenzufriedenheit beziehungsweise auch dann das chirurgische Ergebnis auch mit der Kommunikation beeinflussen kann.
Glaube ich auch. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, weil wir haben es wieder geschafft, einen Top-Gast zu haben mit Herz. Julia, ich finde das total toll und ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Viele Patienten, für die ist das wirklich das Größte. Die Visite ist, der Trupp kommt rein.
Und wir sind so viele. Genau. Also wenn wir da mal in der großen Gage kommen, dann überrennt das die Leute auch einfach.
Am Wochenende fragen, was sie fragen wollen.
Ja. Genau. Am Wochenende, wenn wir dann alleine zur Visite kommen, dann dauert die Visite, keine Ahnung, 1 bis 2 Stunden, weil alle so viele Fragen haben, weil sie auch sagen, ich traue mich jetzt endlich mal was zu fragen. Ja.
Ist auch ein System, wo ich auch vor kurzem erst mit einem Freund drüber gesprochen habe, wo man auch drüber nachdenken muss. Natürlich ist es wichtig, dass der Chefarzt, der leitende Oberarzt, die Oberärzte mit den Assistenzärzten reinkommen.
Auf jeden Fall.
Gegebenenfalls auch mit den PJler noch.
Ja.
Klar, die müssen alle lernen, aber man müsste irgendwie eine Lösung finden, wo der Patient sich nicht so überfallen fühlt und trotzdem seine Fragen noch, und aber alle was daraus lernen können. Weil so, ich kriege das auch immer ganz oft mit und ich betreue ja nebenbei auch noch eine 85-jährige ältere Dame, die ja auch mal gesagt hat, wenn der Doktor da mit den 5 Leuten reinkommt, ist, dann habe ich immer alles vergessen. Deswegen muss ich dich immer fragen. Dann sage ich, ja, super.
Ja.
Bin aber nicht der Experte dafür. Ja. Aber ja, das ist toll, auch mit dir darüber zu sprechen. Julia, inwiefern beeinflussen denn Trends, Filler oder Social Media deine Arbeit?
Die Arbeit im Krankenhaus würde ich sagen jetzt eher weniger. Ich habe ein halbes Jahr in der ästhetischen Praxis noch neben meiner 100%-Stelle gearbeitet. Super spannend, ich habe ganz viel gelernt. Da hat man es aber schon immer wieder auch gesehen. Es kommen einige doch auch jüngere Patienten, aber auch des mittleren Alters, würde ich sagen, die dann Bilder mitbringen oder die dann sagen, hey, guck mal, so stelle ich mir meine Lippen vor oder so hätte ich gerne die Wangenknochenpartie oder im Bereich des Kinns. Und das sind dann Dinge, wenn jemand so auf mich zukommt oder zugekommen ist, habe ich erstmal gefragt, was stört dich denn eigentlich? Oder abgesehen jetzt von dem Bild, was du mitbringst, warum bist du hier? Und um überhaupt rauszufinden, was ist eigentlich das Problem? Erstens, stört es die Patientin selbst oder stört es vielleicht sogar noch jemand anderen? Und da würde ich sagen, Social Media ist schon ein hartes Pflaster, weil wir so viele Einflüsse haben, so viel auch falsche Informationen. Und es auch da unsere Aufgabe ist, zu differenzieren und einem Patienten dann aber auch wieder, mein Lieblingsthema Patientengespräch, auch zu kommunizieren, dass die Lippen, die sie mir vielleicht gerade zeigt, für ihre Lippenform gar nicht sinnvoll, vorteilhaft oder möglich ist, ohne dass das dann auch im Verlauf schön bleibt. Und und da muss man die dann halt wieder leiten. Und man merkt schon, dass auch immer mehr jüngere Patienten, würde ich sagen, kommen und schon mit Therapien wie Botox und so weiter anfangen möchten. Auch da würde ich sagen, ist es aber auch situationsabhängig. Wie gesagt, warum? Ja, wenn jetzt ein 22-jähriges Mädchen kommt und die aber schon vielleicht doch, das ist eine Ausnahme, vielleicht doch auch schon eine ziemlich tiefe Zornesfalte hat und ihr immer gesagt wird, du guckst so böse, du bist immer schlecht drauf und so weiter. Und sie sagt, das nimmt mich irgendwie mit oder das beeinflusst mich im Alltag. Dann kann man überlegen, okay, wie gehen wir das Ganze an? Und das muss man dann besprechen. Aber ich würde schon sagen, dass Social Media auf jeden Fall einen großen Einfluss hat und dass man da aber auch gegensteuern kann.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich muss dich leider noch ein bisschen korrigieren.
Ja.
Der Trend geht gerade tatsächlich zu 17-Jährigen schon, wo die Eltern dann mit unterschreiben. Gerade so Themen wie Falten mit Botox und Spritz und so weiter ist es.
Das hatte ich tatsächlich nur bei Tattoo-Entfernung. Also, und da ist es dann aber auch schwierig zu differenzieren oder wie handhabt man das dann, ne? Also wir haben uns dann tatsächlich von einem Hausarzt eine Bestätigung geben lassen, dass sonst alles in Ordnung ist. Dann nochmal mit den Eltern. Aber ich denke, das ist auch sehr, sehr schwierig bei Minderjährigen.
Aber da sind wir halt wieder bei dem Thema, das du vorher schon gesagt hast. Plastische Chirurgie ist eine eigene Fachrichtung. Plastische Medizin kann sich jeder nennen. Macht es natürlich dann auch wieder ein bisschen schwieriger. Julia, jetzt hast du ja vorher schon verraten, die Facharztausbildung dauert 6 Jahre.
Ja.
Wie lange hast du denn eigentlich noch?
Ich habe jetzt genau, heute ist der 15., oder?
Ja.
Ja, genau heute, vor 3 Jahren habe ich angefangen. Also ich habe die Hälfte jetzt geschafft.
Halbzeit, sehr genau. Gut, wunderbar. Jetzt nehmen wir uns mal mit in so einen ganz normalen, wie man das halt so normal nennen kann in der Medizin, in so einen normalen Alltag als Assistenzärztin vom ersten Moment am Tag bis zum Feierabend.
Okay, also um 6.45 Uhr geht es bei uns los. Erstmal mit der Visite. Die dauert meistens je nach Patienten eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Montags, mittwochs und freitags sind immer die Oberärzte mit dabei. Dienstags und donnerstags machen wir Assistenzärzte die Visite alleine. Und dann haben wir die Besprechung. Also da besprechen wir haben 24-Stunden-Dienste. Da besprechen wir dann immer, oder haben wir die Übergabe vom Dienst. Dann besprechen wir die Visite nochmal, gucken uns CT-Bilder an oder generell Fotodokumentationen von Post-OPs oder von Patienten, die über die Nacht gekommen sind. Und besprechen dann den Tag und dann geht es weiter, je nachdem, wo man eingeteilt ist. Wir haben, wenn wir Stationsmonat haben, dann ist man da den Monat eingeteilt und dann hat man auch keine andere Aufgabe. Also da geht man dann eigentlich, außer jetzt in einigen Ausnahmen, nicht in den OP. Man ist aber trotzdem oft zuständig für die Notaufnahme noch zusätzlich.
Ist wahrscheinlich der schlimmste Moment, oder?
Die Notaufnahme? Der Stationsmonat?
Ja.
Ach so, ja, nicht in den OP. Ja, das ist natürlich für jemanden, der ein chirurgisches Fach macht. Ja, ich fühle mich schon sehr gut aufgehoben im OP-Saal, muss ich sagen. Das macht mir sehr viel Spaß und da denke ich, bin ich auch am glücklichsten, so wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Aber das ist eben, sonst hat man, ist man im OP-Saal eingeteilt. Genau, in der Ambulanz sind wir tatsächlich nicht, also wir Assistenzärzte in der plastischen Chirurgie, weil das nochmal als Poliklinik extern läuft. Aber ansonsten ist das so unser Alltag und dann gibt es noch die prästationären Aufnahmen, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Wenn wir zu wenige sind, dann fällt das natürlich alles auf einen und dann hat er auch mal die Station, die prästationären Aufnahmen und die Notaufnahme gleichzeitig. Das ist dann schon eine enorme Arbeitsbelastung, weil es ist einfach viel dann in dem Moment, muss man sagen. Und da freut man sich natürlich, wenn dann noch mehr Kollegen da sind, um das einfach zusammen abzuwickeln. Und letztlich haben wir noch die Intensivstation. Da versuchen wir eigentlich immer nach unserer Besprechung direkt hinzugehen, unsere Visite da auf der Intensivstation zu machen und dann Verbandswechsel oder mit den Kollegen der Intensivmedizin zu besprechen, wie es jetzt weitergeht oder wie wir die Patienten wieder zurück auf die Normalstation übernehmen können.
Oh. Mhm. Also ist ja schon echt einiges vollgepackt da in so einem normalen Tag.
Ja, so ein Tag, es kann lang werden oder kurz, je nachdem, wie viel man zu tun hat.
Welche Rotationen haben denn dich am stärksten geprägt?
Schwierig. Also als generell muss man ja wissen, für die plastische Chirurgie hat man eine Rotation ein halbes Jahr auf der Intensivstation, ein halbes Jahr in der Notaufnahme und ein Jahr kann man nach der neuen Weiterbildungsordnung egal in welchem Fachbereich machen. Ja, also dass ich das jetzt in der Unfallchirurgie gemacht habe mit der Handchirurgie, war passend für meinen Facharzt schon, aber hätte ich jetzt ein Jahr in der Gyn gemacht, wäre das auch kein Problem gewesen. Und den Rest muss man dann eben in der plastischen Chirurgie absolvieren. Geprägt, die Intensivzeit hat mich schon extrem geprägt. Ich muss sagen, mir war es sehr, sehr wichtig, frühzeitig die Rotation auf der Intensivstation zu machen, weil ich auch in Notfällen auf der Station oder im 24-Stunden-Dienst entspannter sein wollte für mich, wissen wollte, wie gehe ich mit den Notfällen um, was kann ich machen, wen kann ich anrufen und wie kann ich die Situation so vorbereiten, dass wenn dann die Kollegen der Intensivstation kommen, zu einer Reanimation oder einfach zu Nachblutungen oder so, dass alles so gut vorbereitet ist, dass man zeitlich einen guten Ablauf für den Patienten hat. Und das habe ich dann auch so kommuniziert und deshalb konnte ich dann, wenn ich das vergleiche mit Freunden von mir, die jetzt erst im dritten, vierten oder fünften Jahr auf die Intensivstation gehen, das kann ich einfach irgendwie nicht so nachvollziehen, weil ich finde es super wichtig, eben das zu lernen, was wir auf der Intensivstation machen und in Notfällen reagieren zu können.
Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Jetzt hast du ja vorher schon von ein paar emotionalen Momenten gesprochen.
Ja.
Das mal angesprochen. Gab es da Momente, die dich emotional wirklich gefordert haben?
Auf jeden Fall. Ich denke, die kommen immer wieder. Patienten, die unabhängig auch von unseren Operationen einfach vom Allgemeinzustand schlechter geworden sind, die man nicht mehr retten konnte. Ich nehme es zum Teil schon mit nach Hause oder es beschäftigt mich dann schon, auch wenn ja viele sagen, ja, man muss das, was in der Klinik passiert, in der Klinik lassen. Das geht, denke ich, bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, am meisten gefreut oder am Anfang gefordert hat mich ein junges Mädchen, was wir hatten, mit einem Knochentumor, die viele Operationen auch durchleben musste, sage ich mal, und die viel mitgemacht hat an Komplikationen, an Wundheilungsstörungen und die er sich einfach regelmäßig in unserer Behandlung befand. und das war dann schon was mich mitgenommen hat, weil die ist nicht viel jünger gewesen als ich und man denkt sich dann doch immer, boah, das ist schon echt ein hartes Schicksal, gerade das Abi fertig gemacht und dann lebst du eigentlich nur noch ein Jahr lang im Krankenhaus. Aber das war umso schöner. Also die schickt jetzt immer Postkarten und und zeigt, wie gut es ihr geht und alles ist in ihrem Fall jetzt sozusagen gut gelaufen. Und das ist dann natürlich schon was man, ja, was ich immer im Kopf behalten werde. Und liebe Grüße gehen raus an dich, falls du es hörst. Und dementsprechend, das ist dann was, wo man denkt, dafür mache ich es auch. Also dafür lohnt sich's.
Auf jeden Fall ist es echt schön zu hören. Wie erlebst du denn Hierarchien? Wo helfen sie? Wo machen sie es schwer?
Ich muss sagen, wir sind eine kleine Abteilung. Ich habe eine Chefin mit 2 Fachärzten, also für Mundkiefer-Gesichtschirurgie und plastische Chirurgie, was ziemlich beeindruckend ist, finde ich. Meine Oberärztin ist weiblich, also der plastischen Chirurgie, und die ist auch die leitende Oberärztin. Dementsprechend sind wir auch ein ziemlich durchmischtes Team, würde ich sagen, ganz ausgeglichen Frauen und Männer. Und ich kenne es jetzt nur aus der Unfallchirurgie. Der damalige Chef, der war... Also war ein Chef, und mit dem habe ich mich aber auch gut verstanden, als ich von Anfang an kommuniziert habe, dass mein Ziel die plastische Chirurgie ist. Und eine gewisse Hierarchie ist, denke ich, immer wichtig, auch notwendig, um einfach gut ausgebildet zu werden. Trotzdem, in unserer Abteilung haben wir ein relativ freundschaftliches Verhältnis, was ich auch sehr schön finde, weil man dadurch irgendwie eigentlich gerne zur Arbeit geht, und so sollte es ja auch sein. So sollte es in der Regel vor allem sein, bei der Arbeitsbelastung, die man hat. Und das finde ich wichtig und auch schön. Und ich glaube, in anderen Abteilungen kann das zum Teil nicht so sein. Ja, die Hierarchie, ich würde sagen, manchmal ist es schwierig, weil nur weil man jetzt Facharzt oder Oberarzt ist, finde ich, kann man trotzdem miteinander auf respektvoller Ebene kommunizieren. Und da bin ich dann vielleicht aber auch ein kleines bisschen forsch, weil ich, wenn dann jemand mit mir so ein bisschen harsch redet, ich vielleicht nicht ja und Amen sage zu allem, sondern schon auch ab und zu mal Kontra geben kann. Und das finde ich aber auch wichtig. Ja? Also wenn es auf respektvoller Ebene ist, natürlich.
Definitiv. Jetzt sind wir ja kurz vor Weihnachten. Was würdest du denn wünschen von Ausbildern oder Ausbilderinnen für junge Ärzte im Jahr 2025?
Ich würde gar nicht nur sagen für junge Ärzte, sondern primär auch für die Studenten. Die Ärzte, die kommen, wünsche ich mir, oder deshalb ist es mir auch sehr wichtig, wenn wir PJler haben, dass wir die mit ranführen, mit in die Gespräche nehmen, auch wenn sie manchmal vielleicht nicht so schön sind mit den Patienten, dass die in der Notaufnahme Dinge machen dürfen, nähen dürfen, einfach so viel Erfahrung sammeln können, wie ich es durfte, weil ich durfte im PJ wirklich viel machen und auch in meiner Ausbildungszeit, und dafür bin ich super dankbar. Und ja, einfach alles mitnehmen, was man kann. Ich wünsche mir, dass noch mehr Oberärzte und Fachärzte sich die Zeit nehmen für unsere Ausbildung. Und ich denke, dadurch ist die Zusammenarbeit auch deutlich leichter, oder dadurch können wir Assistenzärzte auch früher Arbeiten abnehmen, wenn es uns mal gezeigt wird. Ne?
Definitiv.
Und das, glaube ich, wär mein Wunsch, dass sich jeder an die Nase packt und sagt, hey, ich will die Leute so ausbilden, wie ich es mir selber auch wünsche.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Wie viel Empathie braucht man in deinem Fach, und wie schützt man dabei aber auch seine eigene Psyche?
Ich denke, man braucht sehr viel Empathie und noch mehr Geduld, wenn man das jetzt mal so sagt. Vor allem in der Notaufnahme auch nachts, ja, wenn dann da jemand kommt und dann vielleicht sogar die Dreistigkeit besitzt und sagt, ja, ich komme doch jetzt erst, weil ich hatte über den Tag halt noch was zu tun, oder ich weiß, dass abends, nachts weniger in der Notaufnahme los ist. Da würde ich sagen, ist dann meine Empathie zum Teil auch einfach ein bisschen ausgeschöpft. Aber an sich ist es natürlich, egal in welchem Beruf, wichtig, Empathie zu haben, zu zeigen. Sowas besitzt man natürlich auf eine gewisse Art und Weise schon, aber ich denke, das kann man auch lernen, und deshalb umso wichtiger, wie gesagt, dass man in diese Gespräche mit reingeführt wird. Und also ich weiß nicht, wie man sich davor schützen kann, je nachdem, ich bin auch manchmal ein emotionaler Mensch, deshalb nehme ich wahrscheinlich Dinge auch manchmal mehr mit nach Hause wie vielleicht andere Kollegen, oder was auch okay ist, ne? Man muss halt einen Weg finden, wie man damit wie man damit zurechtkommt, denke ich. Und ja.
Also ich glaube, mit nach Hause nehmen tun viele, viele Berufe, jetzt nicht nur in der Medizin,
eben,
sondern ich finde das auch mal wichtig, dass man das auch mal daheim besprechen kann.
Ja.
Sagen kann, hey, so und so war es. Auch mal einen Eindruck vielleicht aus einer anderen Perspektive hat.
Ja.
In der Medizin finde ich eh immer schon ein bisschen schwieriger, weil es da ja tatsächlich um Patientendiagnosen geht und man muss immer aufpassen mit Datenschutz und Co. Aber ich finde das schon echt okay.
Man muss die Patienten ja nicht nennen. Also
genau.
Man kann ja einfach den Fall an sich beschreiben, ohne dass man jetzt spezifisch drauf eingeht.
Genau. Jetzt haben wir ja vorher schon mal den Punkt gehabt, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein bisschen die Fachrichtung erzählen oder aufzählen, mit denen so eine plastische Chirurgie so alles zusammenarbeitet?
Damit
die Leute mal so ein bisschen die Vorstellung haben, hey, wo steckt die plastische Chirurgie denn eigentlich noch so alles mit drin?
Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Trauma oder Unfälle sprechen, das heißt, ein Patient ist gestürzt mit dem Motorrad, hat sich eine Verletzung zugezogen im Unterschenkelbereich mit Knochenfrakturen, aber eben auch wichtig für uns mit Weichteilschäden. Das heißt, dass die Haut, Unterhaut bis auf den Muskel zum Teil kaputt sein kann, durchgerissen sein kann. Da ist natürlich dann erstmal die Primärversorgung des Knochens an erster Stelle, dass man das wieder korrigiert. Und dann wird uns der Fall meist, nachdem die den anbehandelt haben, schon am Anfang mal vorgestellt. Und wir besprechen dann, wie kann man die Wunden pflegen oder wie gehen wir jetzt weiter vor. Und nach der Zeit wird er dann zu uns verlegt und dann behandeln wir den weiter. Das ist jetzt zum Beispiel mit der Unfallchirurgie. Mit der Neurochirurgie oder den Kollegen der HNO kommen wir auch häufig oder haben wir auch häufige Berührungspunkte bei Knochenfrakturen im Gesicht. Also wenn dann der Schädel mit betroffen ist, dann ist das meist schon direkt am Aufnahmetag, dass man sagt, okay, wir müssen diese Mittelgesichtsfrakturen oder Frakturen eben im Gesicht, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist vielleicht einfacher, versorgen. Die Neurochirurgen, meist wenn da eine größere Blutung ist im Kopf, die gehen dann noch mit in den OP-Saal. Und dann gibt es auch entweder Kombi-Operationen oder man sagt, wenn das jetzt eine zu lange, zu umfangreiche Operation wird, dann macht man das eben getrennt. Ne? Aber es gab schon häufiger die Fälle, in denen wir jetzt mit den Neurochirurgen auch zusammengearbeitet haben im OP-Saal. Mit der HNO dasselbe, hier auch immer mal wieder Überschneidungen bei den Mundtumoren oder bei den Tumoren im Mund-Rachenbereich, weil die dann natürlich auch, wenn dann im Rachenbereich noch was ist, die andere Therapie oder die Therapie dann auch übernehmen. Mit wem arbeiten wir denn noch zusammen? Mit den Onkologen bei unseren Tumorpatienten, mit den Radiologen. Ja, das sind, also ich muss schon sagen, dass wir eigentlich dafür, dass wir so eine kleine Fachabteilung sind, so wie viele immer denken und sagen, mit relativ vielen Fachabteilungen zusammenarbeiten.
Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, die Psychologen.
Und Gynäkologen natürlich auch. Ja, das schon, das habe ich ja jetzt vergessen. Das ist richtig. Und Psychologen auch. Aber wie gesagt, das ist eben eingeschränkt. Ja. Ne?
Wie sieht es dann noch mit Dermatologen aus?
Ja, stimmt auch. Meist eher im ambulanten Bereich, also mit Überweisung von denen zur weiteren Therapie von Hauttumoren, dass wir die ausschneiden und dann eben plastisch decken mit umgebender Haut. Rotationslappen oder Schwenklappen oder eben auch mit Spalthaut- oder Vollhauttransplantaten. Ja, da hast du absolut recht, das ist mir jetzt ein bisschen entfallen. Aber wenn wir natürlich dann auch schwarzen Hautkrebs haben und dann mit Lymphknotenmarkierungen arbeiten, dann verweisen wir die auch wieder zurück zu der überweisenden Klinik zur weiteren Therapie. Also das ist dann was wir bei uns im Haus nicht machen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sieht man wieder, die plastische Chirurgie deckt ganz schön viele Fachbereiche mit ab.
Ja.
Also da besteht eine große Kommunikation. Ich glaube, wenn wir jetzt noch tiefer reingehen würden, würden wir noch auf ein paar andere kommen, wo es irgendwo Schnittmengen gibt. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz speziellen Bereich. Und auch ein sehr, sehr spannender Bereich, wie ich finde. Welche Entwicklungen in der plastischen Chirurgie faszinieren denn dich am meisten?
Puh, was mich am meisten fasziniert... Ich kann das ja jetzt gar nicht so sagen von der Entwicklung her, so lange bin ich ja noch gar nicht dabei. Aber Ich glaube, wo ich noch eine Entwicklung sehe, ist wahrscheinlich in der Verbrennungschirurgie, in der rekonstruktiven an sich, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit Stammzellentransplantation. Aber wie gesagt, wir haben keine Verbrennungsklinik bei uns im Haus. Das sind Dinge, die man jetzt nur so in Studien liest oder die man so mal mitbekommt auf den in den Vorträgen. Was aber auch tatsächlich jetzt noch eine spannende Entwicklung nehmen wird, denke ich, oder bin ich gespannt, wie das weiterläuft, ist auch mit dem Lipödem beispielsweise, ne? Mit den Liposuktionen, ob das dann wirklich nicht mehr von den Krankenkassen freigegeben werden muss oder nicht. Ich glaube, da ist noch keine hundertprozentige Einigkeit hinter, aber da bin ich auch gespannt, wie viel wird das in der Praxis dann gemacht werden oder sind das dann wirklich Fälle, die wir im Krankenhaus weiter behandeln werden, wenn es keine klare Stadieneinteilung mehr gibt. Also das ist was, da bin ich sehr gespannt drauf.
Auf das Feld bin ich auch echt gespannt drauf, wie sich das entwickeln wird. Jetzt war das ja anscheinend immer ein Riesenkampf, die Freigabe zu bekommen, ja. Gerade was die Kostenübernahme anging.
Ja, und auch erst ab Stadium 3.
Genau. Also das ist ja schon wirklich der Leidensdruck für die Patientinnen.
Auf jeden
ja
Fall.
Extrem, ja. Ich sage deswegen auch speziell Patientinnen, weil es deutlich, deutlich mehr Frauen betrifft als Männer.
Ja.
Es gibt zwar Einzelfälle auch da, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, um darüber genauer reinzugehen, weil das ist ein eigenes Thema für sich. Was glaubst du denn, wie sieht denn euer Fach in 10 bis 15 Jahren aus?
Ich hoffe, es macht immer noch genauso viel Spaß, ist noch genauso vielfältig und ich denke, da wird sich auch nicht viel tun. Klar, die Handchirurgie könnte ich mir vorstellen, dass das eben weiterhin in einigen Fachabteilungen noch zur Unfallchirurgie mit dazugehört. Ich bin gespannt, wie das auch in den Praxen wird, wie viel wirklich noch im Krankenhaus operiert werden darf, wie viel von den Kassen genehmigt wird, was ich auch vor allem so in Hinsicht auf Bauchdeckenstraffungen oder Brustrekonstruktion mit den Implantaten, wie sich das entwickelt. Und ich freue mich einfach darauf. Ich muss sagen, ich freue mich auf die nächsten 3 Jahre in meiner Facharztausbildung und bin dann ganz gespannt, wie es für mich irgendwann weitergeht.
Julia, du gehst mir heute hier nicht raus, wenn ich dir nicht irgendwas rauskitzle, was tatsächlich spannend sein könnte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Innovationen verbessern denn den Alltag vom Patienten wirklich, was du in den letzten 3 Jahren, wo du jetzt in dem Bereich bist, erlebt hast?
Welche Innovationen? Also, wenn man jetzt über Lebensqualität spricht, die Liposuktion für Patienten mit Lipödem zu 100%. Die Patienten sind generell bei Bauchdeckenstraffungen, bei Mammastraffungen, das sind jetzt keine Innovationen in dem Sinne, aber die sind so dankbar und man kann deren Lebensqualität so schnell und gut verbessern und verändern. Und das ist, das finde ich, was richtig Tolles. Ansonsten an Innovationen bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was ich da nennen kann. Unabhängig jetzt von dem chirurgischen.
Ich bin schon heilfroh, dass du das genannt hast.
Okay.
Was wünschst du dir, dass Menschen endlich über plastische Chirurgie verstehen?
Ich denke, das Wichtigste, und deshalb mache ich auch mein Social Media, ist eigentlich, dass wir nicht auf dieses Ästhetische runterreduziert werden. Dass man, wenn man sagt, ja, das ist Assistenzärztin für plastische Chirurgie, ach so, okay, also wir haben auch eine ITS-Rotation. Wir können auch ein bisschen internistisch arbeiten. Ne? Also das sind jetzt keine Sachen, nur wenn man in der plastischen Chirurgie ist, dass man das nicht drauf hat. Und das finde ich, oder würde ich gerne mehr zeigen, dass auch die Ärzte in der plastischen Chirurgie eben mehr können als nur Botox spritzen und Brüste rekonstruieren. Und selbst das, eine Brust zu operieren, die schön ist, die ästhetisch wird, die bei denen nicht die Brustwarze in die eine oder in die andere Richtung blickt, ja, das ist trotzdem eine Herausforderung und auch chirurgisches Können. Das ist nicht einfach. Das kann nicht jeder. Oder eine schöne Narbe, haben wir ja schon drüber gesprochen, oder eine schöne Wunde in dem Fall.
Mhm.
Ja, und das sind Basics. Und wenn die anderen das auch können, dann können wir nochmal drüber sprechen.
Sehr gut. Julia, Und ganz persönlich, was möchtest du langfristig verändern oder als Ärztin bewegen?
Ich möchte, dass sich die Menschen oder die Patienten bei mir aufgehoben und wohlfühlen, dass sie sich, wenn die aus einem Gespräch rausgehen, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wurde und vorbereitet fühlen. Ja, also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wenn wir operieren, dass wir uns auch mit den Menschen beschäftigen und dass wir präventiv arbeiten. Ich würde gerne mehr auch in die Richtung im Krankenhaus gehen, dass wir die Patienten anleiten, wie sie sich richtig ernähren können. Also ganz häufig, wenn wir jetzt Langlieger bei uns haben, dann sprechen wir über proteinreiche Ernährung, über Bewegung. Wie können die sich im Krankenhaus fit halten? Wie können wir die Physiotherapie und die Kollegen der Logopädie und Ergotherapie mit einbeziehen, dass wir im Krankenhaus schon anfangen, die gut aufzupäppeln, damit sie wissen, was sie zu Hause machen können und dann genauso weitermachen können. Ja, also so ein bisschen dieses Präventive, aber auch eben Kombination, vielleicht doch eben auch Langlebigkeit mit der plastischen Chirurgie verbinden können. Das ist schon was, da habe ich Lust drauf.
Was gibt dir denn Kraft im Klinikalltag?
Oh, ich glaube, da muss ich jetzt ganz süß sein. Mein Freund gibt mir ganz viel Kraft. Wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, dann rufe ich den zwischendrin an und lasse einfach alles raus. Aber von den Kollegen her, die eigentlich das freundschaftliche Verhältnis, was wir haben, dass wir uns, dass wir uns haben, dass wir uns gegenseitig auch mal erzählen können, wie schlecht gerade alles läuft und oder auch mal kurz wütend sein können und dann geht's einfach weiter. Kraft, wenn ich meinen Stationsmonat habe, ist die Pflege, die ab und zu reinkommt und einem einfach irgendwie ein Matcha oder was Kleines, einen kleinen Kuchen oder sowas vorbeibringt. Das sind Sachen, die mir schon viel Kraft geben und auch die Patienten, wenn die einmal sagen, wie dankbar die eigentlich sind oder wenn die einem was zurückgeben, das ist auch sehr, sehr schön, ohne dass man das ja jetzt erwartet hat oder wirklich darauf abgezielt hat. Das sind so Kleinigkeiten.
Ja, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich aus dem ersten Semester eine Nachricht schicken könntest, was würde drinstehen?
Mach genauso weiter, glaub immer an dich, du kannst es schaffen, du bist nicht blöd. Und du machst es schon ganz gut.
Zu dir, wir haben am Ende noch immer unsere Abschlussfrage.
Okay.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Mein schönster Moment im Praxisalltag? Ich glaube, so die Momente, wenn man Operationen erstens das erste Mal machen durfte und dann aber gleichzeitig auch, wenn man die dann zum ersten Mal alleine macht, also wirklich, weil man es schon ein paar Mal gemacht hat und es einfach flutscht und funktioniert und man sich denkt, wow, was habe ich eigentlich für eine krasse Lernkurve hingelegt und was man am Anfang überhaupt gar nicht erwartet hätte, wenn man dann so zurückblickt und sich denkt, schon ganz schön viel geschafft. Also dir ist viel beigebracht worden, du hast viel gelernt und das ist dann irgendwie schon schön zu sehen, dass man das alles so hingekriegt hat. Ich glaube, das ist so der schönste Moment eigentlich im Klinikalltag für mich.
Ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt das Lächeln von Julia sehen würdet, total begeistert und total glücklich. Ja. Und ich glaube, sie denkt gerade auch an irgendeine spezielle OP, die sie da gerade beschreibt. Ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank,
dass du danke.
Uns heute hier besucht hast, dass du uns mal tatsächlich gezeigt hast, was der Unterschied ist zwischen ästhetischer Medizin und plastischer Chirurgie. Deine Offenheit und viel, viel Erfolg noch für die Zukunft. Grüße danke. Nach Chemnitz. und großes Lob an deine Chefärztin, Chefarzt. Und natürlich an deine leitende Oberärztin, die das anscheinend so perfekt macht und diese Ärztin aus dir praktisch rausholt.
Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank.
Das war Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben. Über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.